Hier ist das Freie Radio für Stuttgart. Wir sind jetzt am Telefon verbunden mit Holger, einer der Sprecher der südwestdeutschen Anti-Atom-Initiativen. Und im folgenden Interview geht es um den Castortransport nach Gorleben. Hallo Holger.
Hallo.
Zum Einstieg Castortransport nach Gorleben. Was heißt es, worum geht es da oder was passiert da?
Das ist ja ein altes Spiel, sage ich jetzt schon. Der Castortransport transportiert den Müll, für den man keine Lagerstelle hat, von A nach B, von B nach A, um zu simulieren, man könnte was damit tun und man hätte da was im Griff. Der fährt, der wurde früher immer gefahren von den Atomkraftwerken Richtung Frankreich nach La Hague, wo die eine Wiederaufbereitungsanlage haben. Dieses Wort Wiederaufbereitungsanlage ist natürlich ein völliger Hohn. Wiederaufbereitet ist theoretisch so, sie machen daraus, eigentlich kann man daraus neue Brennstäbe machen, die wiederum will aber keiner haben, weil sie im Normalbetrieb eines AKWs viel zu schwierig zu handeln sind. Vor allem heißt es aber, dass Plutonium, waffenfähiges Plutonium, aus dem Müll rausgeholt wird und dann entsprechend natürlich auch Verwendung immer fand für den Bombenbau. Ja, jetzt ist der ganze Müll da in Frankreich und jetzt wird halt diese nationale Karte gespielt und gesagt, ja, der Müll muss zurück. Das hat damals ja auch Trittin dann immer schön gefordert. Die Transporte Richtung Frankreich zur Wiederaufarbeitungsanlage, die sind inzwischen abgestellt, weil man diese Entsorgungslüge auf dem Weg nicht mehr braucht. Man hat jetzt die Entsorgungslüge, die AKWs können laufen, weil sie ja ihren Müll, den sie produzieren, entsorgen können, nämlich in Zwischenlager, die Rot-Grün an den Standorten genehmigt hat. Also jedes AKW hat inzwischen ein Zwischenlager. Wenn es nicht stimmt, dass es jedes ist, dann ja, dann seid ihr schlau und gebildet und ich habe irgendwas übersehen. Aber eigentlich haben alle AKWs inzwischen ein Zwischenlager dran und da kommt der Müll einfach zum Abklingen rein und steht da die nächsten 40 Jahre. Punkt.
Das heißt ja, genau so ein Zwischenlager steht ja auch in Gorleben und das heißt, der Atommüll ist keineswegs entsorgt, sondern steht dann einfach in Gorleben in einer Zwischenlagerhalle.
Genau, die Franzosen wollen das Zeug jetzt wieder loshaben und schicken es jetzt von La Hague eben zurück nach Gorleben, weil die müssen ja auch irgendwie begründen können, dass der Müll nicht bei ihnen bleibt. Also wird er jetzt nach Gorleben geschoben. Das Ganze ist eine ziemlich große, entschuldige das Wort, aber Verarsche. Wir erinnern uns vielleicht noch dran, Rossendorf nach Ahaus, ein riesen Transporteraufkommen über die Autobahnen. Da gab es auch ziemlich fette Aktionstage dagegen vor ein paar Jahren. Und zwar ging es darum, dass in Rossendorf der Müll, der dort war, weg sollte von alten AKWs der DDR. Und das wurde nach Ahaus geschafft mit der Begründung, wir wollen hier grüne Wiese machen. Jetzt, heute, stellt sich dann raus, dieser Atommüll, dafür hätte die Ex-Sowjetunion eigentlich die Verantwortung gehabt, den zu übernehmen. Und sie hätten das damals auch schon in die Sowjetunion abschieben können. Haben sie nicht gemacht. Sie haben es einmal durch die ganze Republik auf die andere Seite der Republik gefahren. Und jetzt soll dieser Müll aus Ahaus wiederum abgeschoben werden über Bremen und die Ostsee in die Sowjetunion, wo er natürlich überhaupt nicht gut liegt, weil die stellen ihn da auf ein Abstellgleis und fertig oder bauen Bomben draus, keine Ahnung. Das nur zum Thema, was ist ein Castortransport, wofür ist der da? Jetzt reden wir über den Castortransport nach Gorleben und da hast du recht, da kommt er am Schluss in eine Blechhalle, die gekühlt wird, indem unten Luft reinströmt und sich erwärmt und oben wieder rausströmt. Und wenn diese Castoren Radioaktivität freigeben, und das tun sie natürlich immer ein bisschen, und wenn sie ein bisschen mehr abgeben, dann erst recht, dann wird das einfach über die Kühlungsluft dieser Blechhalle nach außen transportiert.
Ja, das ist das sprichwörtliche Fliegen ohne Landebahn, auch in dem Fall des hochradioaktiven Atommülls, für den es nach wie vor weltweit keine Lösung gibt. Jetzt war ja ein Jahr Pause bei den Castortransporten nach Gorleben, aber jetzt am Wochenende steht der nächste an, ein Zug mit 11 Behältern meines Wissens. Wann startet er in La Hague und welche Strecke soll dieser Zug nehmen?
Da gab es schon so ein bisschen verwirrende Spiele mit der Presse, wo angekündigt wurde, der Transport sei schon gestartet. Das stimmt insofern, als dass die das in zwei Abschnitten transportieren. Die transportieren das einmal, so wie man es von Neckarwestheim bei euch in der Ecke kennt, einmal erstmal einen Straßentransport bis zu einem Gleisanschluss und von dort ab geht es dann weiter. Und das ist der Transport, von dem wir sprechen eigentlich und der geht am Freitag los. Da fährt dann dieser Zug durch ganz Frankreich durch und wird zurzeit erwartet, dass er um die Mittagszeit, 12 Uhr rum, in Lauterburg über die Grenze geht. Der erste Ort hier ist dann Berg.
Genau.
Und dort wird er dann von uns empfangen werden.
Ja, Berg in der Pfalz, das haben wir alle schon gehört. Dort soll es eine Aktion geben der südwestdeutschen Anti-Atom-Initiativen, und zwar eine Blockade oder massenhafte Gleisbesetzung. Was habt ihr als südwestdeutsche Inis dort vor?
Ich will erst noch ein bisschen ausholen. Entschuldigung, wenn ich so wortreich bin, aber Berg ist uns nicht bekannt, weil wir jetzt eine so tolle Pressearbeit gemacht hätten und eine Mobilisierungsarbeit, die überall im Land zu hören gewesen wäre. Das stimmt zwar auch, aber wesentlich ist Berg bekannt, weil vor 2 Jahren der Castor Dorten ganze 12 Stunden, manche Leute sprechen von 13 Stunden, je nachdem, ob man die Aufräumarbeiten der Polizei hinterher noch dazu nimmt und sich selber im Weg rumstehen auf den Gleisen. 13 Stunden Aufenthalt für den Castor hier im Süden. Da hatten sich 3 Leute in eine Betonkonstruktion unter den Gleisen angekettet und da ging gar nichts mehr. Das hat den Transport, aber auch den Widerstand ganz schön aus dem Tritt gebracht. Die im Wendland wussten gar nicht, was sie machen sollen, weil der einfach gar nicht mehr zu ihnen gekommen ist. Und da haben wir gedacht, da knüpfen wir diesmal an. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass wieder irgendwelche Leute Betonblöcke finden und sich da drin anketten. Wir müssen das dieses Jahr selber in die Hand nehmen. Und da haben wir uns gedacht, na dann machen wir doch eine Massenblockade. Das heißt, wir sagen ganz öffentlich, wir werden auf die Gleise gehen. Die Polizei weiß das, das ist keine Geheimniskrämerei. Wir werden trotzdem, die Polizei da ist, es schaffen, auf die Gleise zu kommen. Und wir gehen davon aus, dass wir mit ziemlich vielen Leuten auf den Gleisen landen. Es wird extrem viel Presse vor Ort sein. Also es haben sich jetzt schon ein Haufen Kamerateams angemeldet von den ganzen Öffentlich-Rechtlichen und. Ja. Da fehlen also eigentlich nur noch du und du und du.
Okay.
Packt eure Sachen und kommt nach Berg.
Zur Blockadeaktion kommen wir später nochmal. Es ist vielleicht wichtig zu wissen, es findet ja auch zeitgleich oder am gleichen Tag eine Demonstration in Berg statt. Kannst du dazu noch etwas sagen?
Ein bisschen, weil da weiß ich jetzt nur von sozusagen von Hörensagen drüber und vom Lesen. Es ist in Berg von, glaube ich, Attackgruppe Heidelberg und den Bruch-Rheiner Bürgern für eine atomfreie Zukunft oder so, ganz komplizierter Name. Die haben eine Kundgebung angemeldet am Feuerwehrhaus. Diese Kundgebung wurde ihnen aber verwehrt, weil es hieß, nee, Feuerwehrhaus, das wollen sie nicht, da kann dann die Feuerwehr womöglich nicht rausfahren, wenn es brennt oder so. Das finden sie nicht so gut. Daraufhin haben die jetzt wohl angemeldet, dass es eine Kundgebung gibt in Berg am Sportplatz. Das heißt, das ist am Rand vom Berg. Und von dort aus gibt es dann eine Demonstration Richtung den Schienen. Und das Ganze endet dann auf einem Kundgebungsplatz am Bootshaus. Das ist dann dort ziemlich nah beim Bahnhof, also hinterm Bahnhof eigentlich. Über die Gleise drüber, hinterm Bahnhof ist das, ja, das ist so der Stand der Dinge, die ich weiß. Da wird es wie auf jeder Demonstration Reden geben, es kommt irgendwie eine Samba-Band, es wird Musik geben, ja.
Das ist ja eine gute Möglichkeit für Menschen, die vielleicht noch unentschlossen sind oder vielleicht doch nicht blockieren wollen, trotzdem auch am Samstag Präsenz zu zeigen.
Was? Ja, wir als Südwestdeutsche Anti-Atom-Initiativen freuen uns, dass es diese Kundgebung gibt. Das bietet zum einen natürlich den Leuten eine Möglichkeit, dass sie ein Recht darauf haben, nach Berg zu kommen, weil sie einfach auf diese Kundgebung möchten und das Versammlungsrecht diese Leute schützt. Das ist die eine Ecke. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch, es gibt immer Gründe, warum Menschen einen entschlossenen Schritt wie den auf die Gleise zu gehen und eine Ordnungswidrigkeit zu begehen, indem man eben sagt, das ist Betreten von Bahngleisen und das ist nun mal einfach nicht legal. So wie es eben auch nicht legal ist, sein Auto irgendwie auf dem Radweg abzustellen. Die Leute machen es trotzdem. Während Gleise besetzen, das ist schon ein Sprung, den muss man halt irgendwie machen. Und es gibt immer Leute, die das nicht wollen, aus irgendwelchen Gründen. Also ich zum Beispiel habe einen kaputten Fuß. Ich werde nicht irgendwie über die Felder rennen und mich auf die Gleise stürzen. Ich verstecke mich im Pressebüro. Und so sind wir natürlich froh, wenn alle anderen Leute, die jetzt noch nicht fest vorhaben, auf die Gleise zu gehen, trotzdem die Möglichkeit haben, vor Ort zu sein und unseren Protest auf den Gleisen unterstützen, indem sie mit auf dieser Demonstration sind und vor Ort zeigen, wie viele wir sind. Und ja, das ist eine gute Sache, finde ich sehr erfreulich. Und ich meine, ich denke auch, wenn erstmal wir als Blockierende uns auf den Weg machen zu den Gleisen, dann werden viele Leute auch den Sprung kriegen zu sehen, das ist ja eigentlich gar nicht so dramatisch, wie man sich das von außen und ohne Einblick in die Situation vorstellt. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass viele dieser Demonstrierenden, die eigentlich nur kommen, um zu protestieren, den Sprung machen und mit uns mitkommen.
Genau, das Ziel ist ja, möglichst viele auf die Gleise zu kriegen. Wenn ich da jetzt mitmachen möchte, was empfehlt ihr uns oder mir noch zur Vorbereitung? Also ist es ja immer wichtig, gut vorbereitet zu einer Aktion zu kommen. Was kann ich da im Vorfeld jetzt noch tun?
Das Erste und Wichtigste aus meiner Sicht ist, dass ihr euch rechtzeitig auf den Weg macht. Ich bin jemand, der sehr gerne noch dies erledigt und das erledigt. Und bevor ich aus dem Haus gehe, fällt mir dann ein, ich müsste ja eigentlich auch noch den Biomüll runterbringen. Und ich kann nur sagen, wer blockieren will und wer auf der Demo noch ankommen will, bevor sie losgelaufen ist, der sollte rechtzeitig sich auf den Weg machen. Wir müssen damit rechnen, dass die Polizei Vorkontrollen macht, Fahrzeuge anhält, Busse anhält und durchsucht und man dieses oder jenes Stöckchen zwischen die Füße geschmissen kriegt. Das ist einfach so. Damit muss man rechnen. Ich gehe nicht davon aus, dass das irgendwie dramatisch werden wird. Die Pfälzer Polizei ist in der Regel, hat hier eigentlich einen ganz guten Ruf, dass sie einigermaßen sachlich Sachen abwickeln. Auf der anderen Seite ist es so, wir wissen gar nicht, wer da vor Ort ist. Vielleicht kommt auch die Bundespolizei und benimmt sich nicht. Das heißt, anreisen, rechtzeitig anreisen. Ich sag, alle Leute, auch wenn sie nur auf die Kundgebung wollen, sollen einfach am Freitagabend nach Karlsruhe kommen, auf das Vorbereitungstreffen um 19 Uhr im Gewerbehof. Das kann man auf der Webseite castor-südblockade.de kann man sich diese Termine angucken. Und das finde ich den allerwichtigsten Vorbereitungspunkt, rechtzeitig anfahren. Die Demonstration, diese Kundgebung, die geht schon um 9.30 Uhr los und das hat seine guten Gründe, weil wir wollen vor Ort sein, bevor der Castor durchfährt. Und da kann ich einfach nur appellieren an alle, denkt dran, wie viel Zeit man unterwegs noch vertrödelt mit irgendwelchen anderen Sachen, geht rechtzeitig los. Ist natürlich am Thema deiner Frage vorbei. Deine Frage war eigentlich, wie bereite ich mich vor im Sinne, was muss ich denn machen? Ich denke, warme Klamotten ist ganz wichtig, gutes Schuhwerk, Klamotten vielleicht auch, je nachdem wie das Wetter, also heute war wirklich geiles Wetter und da kann es auch mal sein, dass man ins Schwitzen kommt, also zieht euch zwiebelförmig an, lieber 4 T-Shirts und ein Pullover als 2 Pullover. Leute, die Medikamente brauchen, nehmen ihre Medikamente mit. Wenn jemand mit dem Auto anreist, dann sollte er gucken, dass nicht gerade das Bremslicht kaputt ist, weil dann würde ich es auch durchaus berechtigt finden, dass die Polizei ihn aus dem Verkehr zieht, weil wenn das Bremslicht kaputt ist, ist kaputt. Also verkehrssicheres Fahrzeug zum Beispiel macht durchaus Sinn. Personalausweis. Man ist nicht verpflichtet, einen Personalausweis zu haben, aber wenn kein Personalausweis vorliegt, dann hat die Polizei die Möglichkeit, einen ganz legal mitzunehmen zur Personalienüberprüfung. Und das kann man sich einfach sparen.
Ihr habt so eine quasi Packliste oder Vergleichbares auch auf der Internetseite veröffentlicht, wenn ich das richtig weiß. Was mich jetzt noch interessiert, wenn ich an dieser Blockadeaktion mitmachen möchte, wie bekomme ich dann einen Einstieg oder ich komme dann auf der Kundgebung an und woher weiß ich, wo es weitergeht, wo ich hin muss oder wie die Aktion laufen soll?
Also ich denke, wir werden diese Kundgebung ein bisschen unterwandern und auf dieser Kundgebung einfach an alle, die da kommen, ohne dass wir wissen, warum sie kommen und was sie machen wollen, werden wir Informationen rausgeben, was sie tun können, um sich daran zu beteiligen. Das heißt, Augen auf und Flugblätter nicht ablehnen, weil man denkt, man weiß schon alles, was da drin steht, sondern Flugblatt in die Hand nehmen, durchlesen und dann weiß man ungefähr, wie es laufen wird. Es macht Sinn, Freitagabend anzurufen, um Bezugsgruppen zu finden, zu bilden. Es macht auch auf dieser Kundgebung einfach Sinn, zu gucken, dass man sich in Bezugsgruppen zusammenfindet. Ich weiß nicht, ob allen Leuten das Wort Bezugsgruppe was sagt, aber so ganz grob mal, es macht natürlich Sinn, wenn man etwas gemeinsam machen möchte, dass man sich kennt und wenn man nur weiß, wie die anderen Leute mit Vornamen sich nennen, wie sie aussehen und wie sie drauf sind und man ein bisschen mit ihnen gequatscht hat und weiß zum Beispiel, wie weit möchte man denn gehen? Also ich meine, auf den Gleisen zu sein zum Beispiel, ist ja das ist ja alles immer noch eskalierbar. Wenn ich auf den Gleisen bin, dann ist das vielleicht das, was ich erreichen wollte. Aber wenn die Polizei mich räumen möchte, dann kann es ja sein, dass die einen sagen, nee, also ich will mich nicht wegtragen lassen, ich möchte mich nicht prügeln lassen, ich möchte und so weiter und so fort. Ich möchte nicht die Personalien festgestellt kriegen. Ich gehe dann nach der ersten Aufforderung, nach der dritten Aufforderung, wie auch immer. Und es ist gut, sowas zu wissen, damit man weiß, die Leute um mich rum, dass man nicht plötzlich in einer Gruppe von Leuten ist, die alle aufstehen und gehen. Und man ist der Einzige, der wirklich bleiben will bis zum Schluss, bis geräumt wird. Da macht es natürlich Sinn, dass ich dann lieber in einer anderen Gruppe bin, die entschlossener ist.
Ja.
Und so Sachen kann man in der Kleingruppe halt in einer Bezugsgruppe gut klären.
Unabhängig davon ist es natürlich auch einfach wichtig, wenn die gesamte Aktion eine Entscheidung treffen muss, dann ist eine basisdemokratische Entscheidungsfindung eigentlich nur über Bezugsgruppen gewährleistet. Jetzt noch kurz anderes Thema, wenn die Polizei jemanden zum Beispiel mit in Gewahrsam nimmt. Bei solchen Aktionen gibt es eine EA-Nummer, also Ermittlungsausschuss-Telefonnummer für die Rechtshilfe. Vielleicht ganz kurz noch hierzu Infos?
Ja, klar. Also es wird so sein, wir von der Blockade haben organisiert, dass Demosanis da sind. Es gibt aus verschiedenen Teilen der Republik kommen, also kommen aus dem Norden irgendwelche Demosanis, es kommen aus dem Süden Demosanis. Bei der Kundgebung wird es Volksküche geben, dass was warmes zu essen da ist. Und natürlich gehört zu dieser Organisation auch dazu, dass irgendwo im Off ein Ermittlungsausschuss sitzt, der sogenannte EA. Und der EA hat jetzt schon eine Telefonnummer rausgegeben, die ist jetzt vielleicht noch nicht besetzt, die wird am Castortag dann besetzt sein. Das ist die 06221 für Heidelberg, 06221 und dann die 189147. Das könnt ihr euch jetzt mitschreiben, du kannst es auch gerne am Ende nochmal wiederholen, Heidelberg 189147. Wichtig ist, dass man vor Ort sich einfach diese Infos nochmal holt am Infopunkt. Auf irgendwelchen Flugblättern steht es drauf. Die Telefonnummer schreibt man sich normalerweise irgendwo, was weiß ich, auf den Arm, so dass es von Kleidungsstücken bedeckt ist und nicht gleich weggeschwitzt wird. An Händen ist es am Schluss des Tages meistens gar nicht mehr lesbar. Aber dass man die Nummer dabei hat, und dann ist es wichtig, wer festgenommen wird, sollte auf jeden Fall laut und deutlich seinen Namen rufen, wer er ist, vielleicht noch die Stadt, aus der er kommt. Und wenn er aus der Gefangennahme wieder rauskommt oder sie, dann sollte sie eher sich beim Ermittlungsausschuss melden und sagen, ich war bei der Polizei in Gewahrsam und ich bin jetzt wieder draußen. Das ist ganz wichtig, weil sonst wissen wir, weiß der EA einfach nicht, dass Leute noch schon wieder draußen sind, und dann machen wir uns noch ewig Gedanken, wie wir die rauskriegen können. Es wird auch eine Anwältin vor Ort sein, die sich dann darum kümmert, wenn die Polizei irgendwelche Dinge tut, die sie so nicht tun darf. Und wird, ich denke, es kommen auch etliche Rechtshilfen und rote Hilfen angereist, die, wenn es so läuft, wie wir uns das vorstellen, einfach auch an einer Gefangenensammelstelle, wenn es sowas geben wird und wenn Leute wirklich festgenommen werden, die Leute empfängt und zum Beispiel dazu auffordert, ein Gedächtnisprotokoll zu machen, weil sowas ist wichtig für die spätere Nachbegleitung von Prozessen oder was auch immer.
Okay, der Fokus der Proteste ist ja allerdings nicht in der Südpfalz, sondern im Wendland, in Gorleben. Und wir gehen eigentlich davon aus, dass viele Menschen nach Gorleben möchten, auch nach der Teilnahme an der Südblockade. Ihr habt dazu einen Bus organisiert oder mehrere Busse?
Ja, die Südblockade ist natürlich nur ein Teil der ganzen Proteste, und zwar wahrscheinlich der kleinste Teil. Wir möchten, dass die Leute nach dieser Blockade eigentlich sich in unsere Busse setzen und ins Wendland fahren. Denn natürlich, das Ziel ist das Wendland, Gorleben. Und wir machen diesen Protest nicht wegen uns hier, sondern weil wir als Bewegung zeigen wollen, dass wir überall sind und eben nicht nur dort an der Ankunftsstelle, sondern dass auch schon an der ganzen Strecke entlang Proteste sind. Und diese Busse, da wäre es natürlich wirklich toll, auch wenn jetzt das nur noch 2 Tage sind, wenn ihr noch euch auf der Webseite meldet, eine Mail schreibt, das Kontaktformular ausfüllt, dass ihr diesen Bus haben wollt. Wir brauchen klare Ansagen, fahrt ihr mit, fahrt ihr nicht mit. Das ist die Sicherstellung, dass ihr einen Platz im Bus bekommt, wenn ihr euch rechtzeitig anmeldet.
Okay, Jetzt bedanken wir uns erstmal für diese ausführlichen Infos. Vielleicht zum Schluss noch wichtige Sachen wie Internetadresse, die hattest du vorhin schon einmal genannt, und vielleicht Infotelefon.
Genau, das ist einmal von zu Hause aus noch Castor-Südblockade mit UE.de, Castor-Südblockade.de. Und die Infotelefonnummer, wenn man zum Beispiel unterwegs irgendwo steht und sagt, oh, ich dachte, ich komme hier noch weiter und jetzt stehe ich hier und komme nicht weiter, dann kann man einen Shuttlebus oder sowas organisieren, wie auch immer. Das wäre die 0160 983 763 04. Ich wiederhole es nochmal, 0160 983 763 04.
Ja, vielen Dank für diese Information. Wir wünschen euch natürlich einen Riesenerfolg, dass der Castor stehen bleibt, rückwärts fahren muss. Ja, vielen Dank an Holger von den Südwestdeutschen Anti-Atom-Initiativen. Hast du noch eine Anmerkung zum Schluss?
Nö, ich danke dir für das Interview. Schön, dass ihr hoffentlich dann auch vor Ort sein werdet. Ha! Eine ganz wichtige Sache vergessen.
Ja.
Wir sind doch im Radio und es wird aus dem Wendland selbstverständlich wieder radiofreies Wendland geben. Und radiofreies Wendland wird nicht nur im Wendland selber über terrestrisch zu hören sein, sondern auch in den freien Radios im Lande verteilt. Und das heißt, soviel ich weiß, auch in Stuttgart ganz konkret. Alle anderen, die das vielleicht über freie Radiosnet oder so jetzt mitkriegen, dieses Interview, auch in eurem freien Radio kann es gut sein, dass freies Radio Wendland der Stream übernommen wird. Wenn nicht, fragt nach, wann er übernommen wird, warum er nicht übernommen wird. Und es gibt den mit Sicherheit auch im Internet zu hören. Da weiß ich allerdings jetzt gerade die Adresse nicht. Da würde ich nach freies Radio Wendland suchen und dann haben die einen Stream, der eigentlich auch immer so ausgelastet ist, dass also dass alle genug, dass da genug Leute mithören können.
Okay, vielen Dank, Holger von den Südwestdeutschen Atominitiativen.
Tschüss.